Ah, gut. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Also wir sollen uns freuen. Ich meine, für dich, Claudia, ist es vielleicht heute nicht ganz so erfreulich, aber du hast ja gesagt, es geht ganz gut. Ja. Aber es ist ebenso in unserem Leben, Freude und Leid liegen immer auch recht eng beieinander. Aber heute ist der Tag, wo wir darüber nachdenken, warum wir uns freuen können, dass Gott an unserer Seite ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade herzlich ein zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag. Um 10 Uhr feiern wir Konfirmation hier in Liebenscheid und um 10.45 Uhr einen normalen Gottesdienst in Rabenscheid. Die Kollekte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Richtige sage, die Kollekte heute ist bestimmt für die kirchenmusikalische Arbeit in unserer Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wir haben Abschied genommen von Volker Prescher aus Liebenscheid, gestorben am 2.4. diesen Jahres. Er war geboren am 22.01.63 in Weißenberg. Seine kirchliche Beisetzung am 16.4. auf dem Friedhof in Löhnfeld stand unter einem Wort aus 1. Korinther 13, Vers 8a, die Liebe hört nie auf. Wir haben auch Abschied genommen von Nikolai Schäfer aus Liebenscheid, zuletzt wohnhaft in Mainz, gestorben im Alter von 46 Jahren. Er war geboren am 22.06.1979. Seine kirchliche Beisetzung am 23.04. auf dem Friedhof in Liebenscheid stand unter einem Wort aus Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich lade ein, dass wir im Gedenken an die Verstorbenen einen Moment Stille halten. Wir singen nun zu Beginn das Lied 440, 1 bis 4. Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Thank you.
Lasst uns den Psalm 47 aus dem Gesangbuch Nummer 726 im Wechsel sprechen. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams.
Denn Gott gehören die Starken auf Erden, er ist hoch erhaben. Kommt, lasst uns anbeten. Großer Gott, an diesem Sonntag sollten wir jubeln, jauchzen und vor Freude singen. Doch ist uns das Herz oft so schwer, die Hoffnung so klein, die Welt so beängstigend. Deshalb kommen wir mit unseren Sorgen, unseren Problemen und Ängsten zu dir und bitten dich, schenke uns deine Freude, die tief ins Herz dringt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. So spricht Gott, es soll geschehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Unser Jauchzen bleibt oft still, unser Jubeln erstickt in Sorge. Unserem Beten fehlen manchmal die Worte. Deshalb kommen wir zu dir, Gott. Wir möchten gerne jauchzen, jubeln, beten und sehen, dass deine Werke wunderbar sind, dass deine Feinde sich beugen müssen vor deiner Macht, dass du unsere Füße nicht gleiten lässt. Gib uns die Freude ins Herz, und schenke uns Hoffnung und Mut. Darum bitten wir dich, dem die Engel jubeln und singen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus dem 2. Korintherbrief im 4. Kapitel. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Ich lade ein, dass wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir das Lied 243, die Verse 1 bis 3 und 6. 1 bis 3 und 6.
Thank you.
Eigentlich hätte ich ja auch von unten predigen können. Hier oben ist ja keiner. Ah gut, okay. Ist halt so, ne? Der Predigtext steht in Johannes 15, ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Herr, segne dein Wort, hilf uns, dass wir es verstehen und dass wir unser Leben danach ausrichten. Amen. Liebe Gemeinde, heute Jubilate, fröhlich sein, singen, jubilieren. Und dann dieser Wochenspruch über die neue Schöpfung, die es gibt, die Jesus gebracht hat, die Gott für seine Welt und für uns alle möchte. Und das Gleichnis ist aus diesem Bereich der Schöpfung, für die wir die Neuschöpfung Gottes erwarten. Ich denke, das können wir gut nachvollziehen, auch wenn es bei uns hier nicht so viele Weinreben und Weinstöcke gibt. Aber wer hat einen Weinstock im Garten? Meine Frau und ich? Sonst keiner? Das habe ich mir gedacht. Aber ich denke, die meisten haben schon mal einen Weinberg besucht und gesehen, wie es da zugeht. Aber ich möchte es auch beziehen auf die Art und Weise, was wir jetzt gerade im Moment erleben. Es ist doch herrlich, oder? Es hat mal ein bisschen geregnet, könnte für die Natur noch ein bisschen mehr sein. Und dann der Sonnenschein und die Natur ist doch explodiert in der letzten Woche, oder? Das ist doch Wahnsinn. Auch hier bei uns am Westerwald, wo die in Holzhausen und in Haiger immer noch glauben, bei uns wird es noch Eis und Schnee geben. Aber auch bei uns ist jetzt wirklich richtig was los in der Natur. Und genau darauf bezieht sich Jesus mit diesem Bild vom Weinstock. Und genau darauf bezieht sich Paulus, wenn er von dieser Neuschöpfung spricht. Von dieser Kraft, die Kraft des Wachsens und Gedeihens. Die Kraft, die, ja, wir wissen heute, die Nährstoffe aus dem Boden und die Sonne, die die Photosynthese anregt und. Aber diese Kraft, die die Pflanzen brauchen, um Blüten auszutreiben, Blätter und Früchte. Diese Kraft, die Natur den Pflanzen bereitstellt. Und das ist ein Bild dafür, für die Kraft, die Gott uns geben möchte, die in Jesus als dem Weinstock für die Menschen sozusagen steckt. Die Kraft, die uns aus dem Glauben heraus zuwächst. Deshalb war der Weinstock auch im Alten Testament bereits ein Gleichnis für die enge Verbindung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Israel, hieß es, war Gottes Weinstock. Da ist Gottes Weinstock. Allerdings wurde im Alten Testament häufig dieses Gleichnis oder dieses Bild verwendet, um etwas Negatives darzustellen. Und zwar, wenn der Weinstock nicht richtig wachsen will, wenn der Weinstock keine Frucht bringt, dann nützt es dem Weingärtner nichts. Dann muss er sehen, dass er die Pflanzen schneidet. Die Reben, die schlecht sind, müssen weg, damit die Guten mehr Kraft bekommen und so weiter. Das war ein Gleichnis für den Abfall Israels von seinem Gott. Dafür, dass Israel weltlichen Mächten mehr zugetraut hat und mehr Angst vor den Babyloniern hatte, als dass es auf seinen Gott vertraut hat. So war das Bild im Alten Testament. Allerdings war immer die Hoffnung, dass es gelingt, dass das Volk Israel und Gott zusammengehören. Dass es diese Verbindung gibt, die eigentlich die ursprüngliche Stärke des Volkes war. Und Jesus sagt jetzt, ich bin der Weinstock. Er nimmt es dem Volk Israel nicht weg, aber er sagt, in mir ist diese Verbindung zwischen Gott und dem Menschen vollkommen da. Und wenn ihr euch an mich haltet, an das, was ich euch gesagt habe, wenn ihr den Glauben bewahrt, dann bekommt ihr diese Kraft. Dann habt ihr die Kraft, die gute, volle Weinreben von dem Weinstock bekommen. Ich habe mit meiner Frau über den Text geredet und die hat mir dann natürlich, ich meine, die hat halt wirklich einen tollen Blick auf biblische Texte, finde ich immer wieder. Die hat mir, also ich habe so den Text gelesen, ja, der Weinstock und die Reben und das Wachstum und Gedeihen und die Kraft Gottes in uns und so. Und Almut sagt dann, ja, aber guck mal hier, der ist doch ganz schön aggressiv, dieser Jesus. Also wenn man sich das mal so anguckt, wie er da redet, eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird rausgeschnitten. Und die Reben, die keine Frucht bringen, die schlecht sind, die werden weggeschnitten und vertrocknen und am Ende werden sie im Feuer verbrannt. Wer hier hat jetzt in dem Moment nicht an die Hölle gedacht? Oh, nur so wenige. Okay, aber das ist das, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, hier ist ganz klar, die Gläubigen, das sind die guten Reben, die am Weinstock hängen. Und alle, die nicht glauben und alle, die falsch glauben und alle, die falsch leben, die Homosexuellen und die Muslime und die sind alle, die werden rausgeschnitten aus diesem Weinstock und die werden in der Hölle braten. Damit sind wir eigentlich aufgewachsen. Das ist etwas, was in der Kirche seit Jahrhunderten so gedacht wurde. Einfach zack, zack, auf. Jesus hat das so gesagt und dann ist das so. Aber guckt euch den Text mal ein bisschen genauer an. Schaut mal etwas genauer rein. Was ganz, ganz, ganz Wichtiges müssen wir hier in dem Text sehen. Er redet nämlich auch davon, dass wir, die Gläubigen, rein sein sollen. Vielleicht könnte man dieses Ausschneiden des Schlechten auch mal nicht auf andere beziehen, sondern auf uns selbst. Vielleicht gibt es in uns Dinge, die wir zurechtbringen müssen, wo wir nicht gerade das tun, was Jesus gesagt hat, wo wir nicht den Nächsten lieben, wo wir über andere herziehen, wo wir Dinge tun, wo wir selbst wissen, das ist nicht in Ordnung. Oder auch gar nicht so jetzt im Blick auf Sünde, sondern wie viel gibt es in uns, was uns Probleme bereitet, wenn wir psychische Probleme haben, wenn es Dinge geben muss, Gedanken, Sorgen, die immer wieder kreisen. Wie schön wäre das, mal ganz anders gesehen, nicht aggressiv, sondern wie schön wäre es, wenn diese Sorgen mal von diesem Weingärtner Gott rausgeschnitten würden. Das würden sich manche Menschen, glaube ich, sehr innig wünschen. Endlich diese Ängste, Sorgen, Depressionen, all das Problematische im Kopf und im Leben loszuwerden. Vielleicht können wir das auch mal so sehen. Und dann gibt es noch etwas an dem Text, wo wir genau hinschauen müssen. Genau an der Stelle, wo Jesus sagt, dass der Weingärtner, Moment, jetzt muss ich suchen, der Weingärtner schaut sich jede Rebe an und die keine Frucht bringt, die nimmt er weg und jene, die Frucht bringen, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und dann sagt Jesus, ihr seid schon rein. So komisch, oder? Das ist doch komisch. Ja, was jetzt? sind wir jetzt Menschen, die Fehler machen, die psychische Probleme, körperliche Probleme haben, die Sorgen, Angst und Not haben, die Krankheiten haben, die sich so vieles wünschen würden, was besser und schöner und toller wäre? Oder sind wir Menschen, die rein sind für Gott? Das hat etwas mit dieser unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott zwar nicht sagt, macht einfach, was ihr wollt. Nein, nein, das ist ihm nicht egal, was wir machen und denken. Es ist ihm nicht egal. Er will schon, dass wir gute Menschen sind, dass wir uns an das halten, was er uns geboten hat. Aber das ist für ihn nicht das Fundament. Er liebt alle Menschen gleich, egal, was wir tun und sind und haben. Er liebt uns auch dann, wenn wir immer wieder versagen. Seine Liebe ist sozusagen das große Plus vor unserem Leben. Und alles andere kommt hinterher. Das sieht man auch in diesem Text, der auch nach dem Predigtext noch ein Stück weitergeht, immer wieder, dass Jesus immer wieder das, was er und Gott uns sozusagen zu bieten hat, das gute Leben, die Liebe, die Gnade, die Fülle, die er uns schenken will, volle Frucht zu haben, das sagt er immer als erstes. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann kommt das andere alles. Ich bleibe in euch. Ihr seid schon rein, wenn ihr mein Wort angenommen habt. Und es gibt eine große Verheißung, die er dann noch gibt, aber da kommen wir gleich noch zu. In dem weiteren Text, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, im Johannesevangelium, nach diesen Versen, da setzt Jesus nochmal neu an, ohne dieses Bild mit dem Weinstock. Aber man könnte sich ja jetzt fragen, wenn man das gehört hat, ja gut, okay, alles klar, Gottes Liebe gilt uns auf jeden Fall, aber wir sollen auch wachsen und gedeihen im Glauben und deswegen Frucht bringen. Aber was ist es denn? Was ist die Frucht, die wir Christen bringen sollen? Ich frage mal, hat jemand eine Idee? Keiner. Jetzt sind die meisten von euch so jahrelange, ewige Kirchgänger. Jeden Sonntag hört ihr eine Predigt. Ihr lest unter der Woche selber in der Bibel und ihr wisst nicht, was ihr für Frucht bringen sollt als Christinnen und Christen. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich glaube, ihr wisst schon irgendwas. Ihr habt schon was im Kopf, ihr traut euch nur nicht. Ne? Ich gucke mal meine Mutter an, die grinst sich da ein. Ja, ja. Was ist die Frucht? Man könnte jetzt klassisch sagen, andere Menschen zum Glauben führen. Das ist die Frucht, oder? Ich glaube, da würden manche hier als allererstes dran denken. Ja? Aber gucken wir mal, was Jesus sagt. Was sagt Jesus? Was ist die Frucht, die wir bringen sollen? Und das kommt nur wenige Sätze später, wo er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist für Jesus das Wesentliche. Nicht Menschen zu missionieren. Ich sage da gleich noch was zu. Natürlich ist das gut, wenn andere Menschen sehen, wie gut der Glaube tut und dass der Glaube was Besonderes ist und die dann vielleicht auch Interesse haben. Aber das ist eine Folge. Es geht nicht darum, anderen den Glauben aufzuzwingen oder zu sagen, du musst aber jetzt glauben oder was auch immer, zu missionieren und dann zu sagen, so, dann habe ich dich auch lieb, weil dann bist du eine Rebe am Weinstock und dann ist alles wunderbar. Nein, es geht genau umgekehrt. Die Frucht ist, dass wir uns untereinander lieben. Und da müssten wir drüber nachdenken. Was bedeutet das? Wie können wir so glauben als Christen, als Gemeinde? Wie können wir so unseren Glauben leben, dass wir Kraft von Gott, von Jesus bekommen, um diese Frucht zu bringen, nämlich alle zu lieben? Die, die jetzt gerade neben uns sitzen, die, denen wir heute oder morgen oder übermorgen begegnen, die, dann wird es schwierig, die wir nicht so gerne mögen, die, die anders denken, die anders sind, die andere Lebenseinstellung haben. Nicht zu sagen, wenn du glauben würdest, dann würde bei dir alles in Ordnung kommen. Nein, sondern zu sagen, ich liebe dich, weil Gott dich liebt.
Ich versuche, mit dir zurechtzukommen. Ich versuche, Widerstände zu überwinden. Ich versuche, dich in meinem Herzen zu behalten. Das ist mein Gebot. Wenn ihr in mir bleibt, dann ist das Gebot eine Leichtigkeit, weil ihr genau wisst, das gibt dir Kraft. Das macht das Leben gut. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch liebe. Auch da ist wieder ganz klar, die Liebe Jesu, die Liebe Gottes, die geht unserer Liebe voraus, nicht umgedreht. Nicht, Jesus sagt nie, wenn ihr mich liebt, dann liebe ich euch. Sondern er macht ein Angebot. Ich bin gekommen, ich bin hier, um bei euch zu sein, um euch Kraft zu geben, wie die Natur den Pflanzen Kraft gibt zum Wachsen und zum Gedeihen. Und deshalb ist es kein erhobener Zeigefinger, mein Gebot. Hört sich so an, ja, aber das ist kein erhobener Zeigefinger, sondern das ist einfach, nehmt euch doch diese Kraft von mir. Dann ist es wunderbar. Das ist unsere Aufgabe, diese Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Zu jedem Menschen, dem wir begegnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Singen wir das Lied 506, die ersten zwei und die letzten zwei Strophen, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht. Lasst uns beten, wenn möglich bitte ich dazu aufzustehen.
Wir denken an Volker Prescher und an Nikolai Schäfer, die wir zu Grabe tragen mussten. Lass sie in deiner Hand, Gott, geborgen ruhen. Tröste ihre Angehörigen und alle, die um sie trauern. Sende deine Engel zu ihnen und lass sie Menschen finden, die ihnen beistehen. Uns alle aber lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du auferstandener, lebendiger Jesus Christus, du bist unser Halt, du bist unsere Hoffnung. Ohne dich können wir nichts tun. Dein Frieden verwandelt die Welt. Wir bitten dich für die Menschen, denen der Krieg alles raubt, für die Kinder, die in Schutzräumen lernen und spielen, für die Bauern, deren Felder vermint sind, für die Seeleute, die auf ihren Tankern wie gefangen sind. Dein Friede verwandle die Herzen der Kriegsherren. Dein Friede öffne verhärtete Fronten und verschlossene Türen. Du, Auferstandener, bist der Friede. Ohne dich können wir nichts tun. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Dein Leben schenkt neuen Atem. Wir bitten dich für die Menschen in Furcht und Sorge, für alle, die mit Angst auf die Weltlage schauen, für alle, die sich um ihre Zukunft und um die ihrer Kinder sorgen, für die Jungen, die sich vor Gewalt fürchten, und die Alten, die einsam sind. Dein Atem verwandle die Angst in Mut. Dein Atem befreie aus Verzweiflung und Dunkel. Du, Auferstandener, bist das Leben. Ohne dich können wir nichts tun. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Deine Liebe macht die Herzen weit. Wir bitten dich für die Leidenden, die Kranken, für die Trauernden, für alle, die die Liebe ihres Lebens verloren haben und deren Schmerz unstillbar scheint. Für alle, deren Kräfte schwinden und alle, die anderen beistehen. Deine Liebe verwandelt die Welt. Deine Liebe tröstet und schenkt großes Glück. Du, Auferstandener, bist die Liebe. Ohne dich können wir nichts tun. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Dein Wort ist unsere Heimat. Wir bitten dich für die Kirche in aller Welt, für die christlichen Gemeinden im Nahen Osten, in Israel, in Palästina, Libanon und Iran. Für unsere Gemeinde hier in Diebenscheid, und unsere Getauften, für alle, die zweifeln und für alle, die dich suchen. Dein Wort verwandelt unser Leben. Dein Wort macht alles neu. Du, Auferstandener, bist das Wort des Lebens. Ohne dich können wir nichts tun. Bleibe bei uns heute und alle Tage, die noch kommen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir halten einen Moment Stille und bringen vor dich in Gedanken, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt. All das bringen wir vor dich in dem Gebet, das du selbst uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir am Schluss das Lied, Er ist erstanden. Wir sind ja noch immer in der Osterzeit bis Pfingsten. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr fröhliches, lebhaftes Lied, das gut zu Jubilate passt. Er ist erstanden, 116, 1 bis 5.
Thank you.
Ich denke mal, wir können uns mal ganz herzlich beim Posaunenchor bedanken. Bis gestern Abend wusste ich gar nicht, dass die kommen heute, deswegen auch die vielen Strophen. Aber ihr habt das wunderbar gemacht. Vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen, gesegneten Sonntag. Genießt die Sonne, genießt das aufblühende Leben und geht unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.